NDR Info. Echo des Tages.
Am 27. Januar 2015 mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Heute ist es genau 70 Jahre her, dass Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreiten. Der Bundestag hat heute in einer Gedenkstunde an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In Auschwitz selbst gab es am Nachmittag eine internationale Gedenkfeier. Wir berichten über beide Veranstaltungen und fragen in einem Kommentar, wie man die Erinnerung lebendig halten kann. Weitere wichtige Themen des Tages. In Griechenland ist die neue Regierung vereidigt worden. Eine internationale Geberkonferenz hat Milliarden für die Impfung von Kindern in Entwicklungsländern gesammelt. Der Wehrbeauftragte des Bundestages zeichnet ein sehr düsteres Bild vom Zustand der Bundeswehr. Und an der US-Ostküste tobt derzeit ein Schneesturm. Mehr dazu am Ende der Sendung. Auschwitz, die Stadt in Südpolen, ist zum Inbegriff des Völkermords an den Juden geworden. Die Nationalsozialisten hatten dort 1940 ein Konzentrationslager errichtet und in weniger als 5 Jahren weit über 1 Million Menschen ermordet. Die meisten davon Juden, aber auch viele tausend Sinti und Roma sowie Homosexuelle. Weltweit wird inzwischen jeweils am 27. Januar des Holocaust gedacht. Unter anderem heute im Bundestag.
Quartett für das Ende der Zeit. Der französische Komponist Olivier Messiaen hat es geschrieben, 1941 in einem Kriegsgefangenenlager bei Görlitz, wo es auch uraufgeführt wurde, von Gefangenen. Heute im Bundestag erinnerte es die Abgeordneten an das Grauen, das in den Jahren darauf Millionen Holocaust-Opfer noch bevorstand.
Solange ich lebe, werde ich darunter leiden, dass die deutsche Nation mit ihrer so achtenswerten Kultur zu den ungeheuerlichsten Menschheitsverbrechen fähig war. Selbst eine noch so überzeugende Deutung des schrecklichen Kulturbruchs wäre nicht imstande, mein Herz und meinen Verstand zur Ruhe zu bringen.
Bundespräsident Gauck steigen die Tränen in die Augen an dieser Stelle seiner Rede, auch vielen Abgeordneten. 70 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz sind die Gräueltaten während der Nazi-Diktatur vielen immer noch unbegreiflich.
Da ist ein Bruch eingewebt in die Textur unserer nationalen Identität, der im Bewusstsein quälend lebendig bleibt. Wer in der Wahrheit leben will, wird dies niemals leugnen.
Der Bundespräsident spannt in seiner Rede im Bundestag einen Bogen. Vom Verdrängen der Schuld in der Nachkriegszeit in West und Ost, über die bohrenden Fragen der nachfolgenden Generation in den 60er Jahren, der langsam beginnenden Aufarbeitung bis heute.
Gewiss werden nachfolgende Generationen neue Formen des Gedenkens suchen. Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger zu den Kernelementen deutscher Identität zählen, so gilt doch weiterhin, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben.
Ausdrücklich auch der Einwanderer und Flüchtlinge, in deren Heimatländern Antisemitismus und der Hass auf Israel verbreitet sind. Das Erinnern verbindet Gauck in seiner Rede auch mit einem Auftrag.
Er sagt uns, schützt und bewahrt die Mitmenschlichkeit. Schützt und bewahrt die Rechte eines jeden Menschen.
Bereits zuvor hatte Bundestagspräsident Lammert gemahnt, es gelte staatlich angeordnete und organisierte Verbrechen nirgendwo und an keinem Platz der Welt wieder geschehen zu lassen. Die Deutschen müssten sich im Bewusstsein ihrer historischen Verantwortung den drängenden humanitären Herausforderungen der Gegenwart stellen. Auch der Bundespräsident stellt unangenehme Fragen.
Sind wir denn bereit? Und sind wir fähig zur Prävention, damit es gar nicht erst zu Massenmorden kommt? Sind wir überhaupt imstande, derartige Verbrechen zu beenden und sie zu ahnden? Fehlt manchmal nicht auch der Wille, sich einzusetzen gegen solche Verbrechen, gegen die Menschlichkeit?
Das heiße aber auch, sich jeder Art von Ausgrenzung und Gewalt entgegenzustellen und jenen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror nach Deutschland flüchten, eine sichere Heimstatt zu bieten.
Und das sagen wir gerade in Zeiten, in denen wir uns in Deutschland erneut auf das Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu verständigen haben. Die Gemeinschaft, in der wir alle leben wollen, wird nur dort gedeihen, wo die Würde des Einzelnen geachtet und wo Solidarität gelebt wird.
Peter Mücke berichtete über die Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Direkt im Anschluss an die Gedenkstunde ist Bundespräsident Gauck nach Polen geflogen zu einer internationalen Gedenkfeier. Die polnische Regierung hatte dazu zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie 300 ehemalige Häftlinge eingeladen. Henryk Jarczyk war für uns dabei und hat mit Überlebenden gesprochen.
Erinnern an den in Auschwitz verübten Massenmord. Für die auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Versammelten sind es besonders bewegende Momente. Und dennoch sagen die Überlebenden, es müsse sein, damit niemand vergesse.
Wenn man hier ist, dann trifft man sich nicht mit dem Leben, man trifft sich mit dem Tod. Das ist die Kälte, das ist die Leere. Und weil man unter diesen Stern geboren ist, ist dieser Schmerz groß, aber nur wenn man den Schmerz bewusst annimmt und dann kann man weiterleben. Manchmal fragt man sich wirklich, wie kann man weiterleben, ja?
Die heute 72-jährige Eva Umlauf war gerade 23 Monate alt, als sie gemeinsam mit ihrer damals schwangeren Mutter nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Ein Schicksal, das sie vor ihren Nächsten nie zu verheimlichen versuchte, im Unterschied zu ihrer Mutter, die lange, sehr lange, mit niemandem darüber reden wollte.
Die war 19 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Und als 21-Jährige hat sie 2 Kinder gehabt, war Witwe, weil mein Vater umgekommen ist, und ihre ganze Familie verloren, ihre große Familie verloren. Also Geschwister, Eltern, Großeltern, Tanten, eine große jüdische Familie aus der Slowakei. Und niemand ist geblieben, nur sie.
Auch sein Leben, erzählt Gábor Hirsch, haben die Nationalsozialisten in Auschwitz zu zerstören versucht. Es sei ihnen nicht gelungen. Und genau daher, betont der 85-Jährige, empfinde er es geradezu als seine Pflicht, die heutige Generation immer wieder aufs Neue zu warnen.
Es ist natürlich irgendwie eine Mission, zu sagen, wozu die Ausgrenzung eigentlich führen kann, damit es nie wieder passiert, wobei, wie Sie wissen, es passiert heute in Syrien, es passiert in Irak, es ist der IS, die etwas Ähnliches macht. Also die Menschheit wurden nicht viel klüger und haben nicht viel Neues gelernt. So ist es.
Umso wichtiger sei es, dass die noch lebenden Zeitzeugen heute über das in Auschwitz durchlebte Martyrium berichteten, betonte US-Regisseur und Mitbegründer der Shoah-Stiftung Steven Spielberg im Vorfeld des Gedenktages bei einer Veranstaltung mit Überlebenden in Krakau. Gleichzeitig warnte er vor einem wachsenden Antisemitismus, auch in Europa.
If you are a Jew today, in fact, if you are any person who believes,
wer Jude ist oder etwa jemand, der an Religions- und Meinungsfreiheit glaubt, weiß, dass wir erneut mit den Dämonen der Intoleranz konfrontiert werden. Der effektivste Weg, diese Intoleranz zu bekämpfen, ist, Orte wie Auschwitz für die Nachwelt zu erhalten, damit jeder sehen kann, wie Hassideologien zum Massenmord führen. Auch der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski hat während seiner kurzen Ansprache während der Gedenkfeier vor der Gefahr politisch motivierter Ausgrenzung und der damit verbundenen Verbrechen gewarnt, damit sich das, was in Auschwitz vor 70 Jahren geschah, niemals wiederhole.
Henryk Jarczyk berichtete aus Polen. 70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Wie kann man die Erinnerung lebendig halten? Dazu ein Kommentar von Wolfgang Müller.
Gedenktage wie dieser sind immer schwierig. Einerseits sind sie ein notwendiger Teil unserer politischen Kultur. Sie dienen der Selbstvergewisserung der Bundesrepublik, die sich vom ersten Tag an als Neuanfang verstanden hat, als freiheitliches Gegenmodell zum Regime der Nationalsozialisten. Andererseits haben solche Tage auch etwas Bleiernes. Das liegt nicht nur am traurigen Inhalt, am Gedenken an einen Massenmord. Es liegt auch an Abläufen, die wie festgefroren wirken. Im Bundestag versammeln sich die höchsten Repräsentanten des Staates, auf der Tribüne hochbetagte Überlebende, dann ernste Reden und ernste Musik. Es ist dieser Charakter des Amtlichen, eines Staatsrituals, bei dem man zwiespältige Empfindungen haben kann. auch und gerade, wenn man die Erinnerung für wichtig hält, aber eben eine freie, lebendige Erinnerung. Und natürlich ist das genau der Punkt, an dem diejenigen einhaken, denen die ganze deutsche Erinnerungskultur gegen den Strich geht. Nicht wenige finden ja, nun sei es damit genug. Eine Studie hat das gerade erst wieder belegt. Und auch im Dunstkreis von Pegida ist wieder das böse Wort von einem deutschen Schuldkult zu hören. So als sei den Deutschen nach dem Krieg von den Siegermächten etwas aufgedrückt worden, ein ewig schlechtes Gewissen, und als sei es an der Zeit, das endlich abzuschütteln. Ist es das? Würden wir, wenn wir nur dürften, wie wir wollen, den berühmten Schlussstrich ziehen? Ich hoffe nein. Jedenfalls ginge etwas vom Besten verloren, das diesen Staat ausmacht. Denn der ist eben kein nationaler Machtstaat mehr, an dem jede Kritik abprallt. Er lebt nicht von einem Kult der Stärke und Geschlossenheit, sondern von bestimmten Werten und einem humanen Bewusstsein. Und dazu gehört ein selbstkritischer Blick auf die eigene Vergangenheit. Dass die Deutschen dazu, nach anfänglicher Verdrängung, die Kraft gefunden haben, ist eine Leistung, die so groß ist wie der materielle Wiederaufbau nach dem Krieg. Joachim Gauck hat recht mit seiner heutigen Formulierung, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Womit wir wieder beim offiziellen Gedenken wären, dem notwendigen, aber eben auch unzureichenden. Denn wirklich entschieden wird über unsere Erinnerungskultur nicht im Bundestag, sondern in den Schulen und Familien. Nur wenn dort spürbar bleibt, dass es hier nicht um eine Pflichtübung geht, um ein Gedenken nach Lehrplan, sondern um Dinge, die uns bis heute berühren können, um Geschichten, die von menschlichem Elend und menschlicher Größe handeln, von Anpassung und Zivilcourage, von vielem, das auch heute bedeutsam ist, nur dann haben wir eine lebendige Erinnerung. Die muss uns niemand verordnen, sie sollte unser ureigenstes Thema sein. Ein Deutschland, das die dunklen Seiten seiner Geschichte entsorgen wollte, verlöre seine politische Seele. Es verlöre sogar den Zugang zu den schönen Seiten seiner langen Geschichte.
Wolfgang Müller kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Athen ging die Regierungsbildung heute ebenso schnell zu Ende, wie sie gestern begonnen hat. Die Linkspartei Syriza geht eine Koalition mit den Rechtspopulisten der unabhängigen Griechen ein. Den ganzen Vormittag wurde verhandelt, am Nachmittag das Kabinett vorgestellt und vereidigt. Die neue Regierung steht aber auch unter Zeitdruck, denn das aktuelle Sparprogramm läuft Ende Februar aus. Und noch ist nicht klar, wie es danach weitergeht. Thomas Bormann berichtet über den Tag in Athen und stellt zunächst die wichtigsten Minister vor.
Die Liste der Minister lässt keinen Zweifel. Die neue griechische Regierung besteht aus erklärten Gegnern der bisherigen Sparpolitik. Diese Politik habe Millionen Griechen in die Armut geführt und das Land immer tiefer in die Krise gestürzt. Deshalb müsse mit dieser Politik Schluss sein, sagt der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras. Es wird allerdings schwer werden, den Rest Europas von dieser Meinung zu überzeugen. Deshalb schickt Alexis Tsipras zwei politische Schwergewichte aus seinem Lager an den Verhandlungstisch nach Brüssel. Zum einen den neuen Finanzminister Yannis Varoufakis. Er ist 53 Jahre alt, Wirtschaftswissenschaftler. Zum anderen den 66-jährigen Syriza-Parteifunktionär Yannis Dragasakis. Er soll so eine Art Superminister werden für den gesamten Bereich Wirtschaft und Finanzen. Beide Minister sollen gemeinsam die Kreditgeber davon überzeugen, dass die Sparpolitik abgemildert und dann beendet werden muss. Zudem wollen sie das Thema Schuldenschnitt auf die Tagesordnung in Europa bringen. Sie argumentieren, Griechenland und andere, vor allem südeuropäische Länder, leiden unter einer erdrückenden Schuldenlast. Diese Länder verdienen die Chance für einen Neuanfang. Deshalb sollte ein Teil der Schulden erlassen werden, fordert die neue griechische Regierung. Der Sprecher von Ministerpräsident Tsipras hatte die neue Kabinettsliste am Nachmittag vorgetragen. Neuer Außenminister wird der Politikprofessor Nikos Kotsias. Er ist parteilos, er hat auch schon Regierungen aus anderen politischen Lagern beraten. Der Juniorpartner der neuen griechischen Regierungskoalition, nämlich die rechtspopulistische Partei Unabhängige Griechen, bekommt nur ein Ministerium. Der Chef der Rechtspartei, Panos Kamenos, wird neuer Verteidigungsminister. Er sagte kurz vor seiner seiner Vereidigung heute Nachmittag. Für Griechenland ist das heute ein sehr guter Tag. Ein Tag der Hoffnung, ein Tag, der dem griechischen Volk die Souveränität zurückbringt und die Demokratie. Die neue Regierung will jetzt gleich mit der Arbeit beginnen. Mit einem der ersten Gesetze will sie den Mindestlohn in Griechenland wieder auf das Niveau von vor der Krise anheben, nämlich auf 750 Euro im Monat. Derzeit liegt der Mindestlohn in Griechenland bei weniger als 600 Euro. Sowohl dieses Gesetz als auch die Regierung selbst müssen vom neuen Parlament noch bestätigt werden. Das erst vorgestern gewählte neue Parlament wird in der kommenden Woche erstmals zusammentreten und in einer der ersten Sitzungen über die neue Regierung abstimmen. Das ist jedoch reine Formsache. Schließlich hat die Koalition aus Linkspartei und Rechtspopulisten im neuen Parlament in Athen eine klare Mehrheit.
Die neue griechische Regierung wird jetzt natürlich besonders scharf von den EU-Partnerländern unter die Lupe genommen. Der Präsident des Europaparlaments Schulz will am Donnerstag nach Athen reisen, Eurogruppenchef Dijsselbloem am Freitag. Zunächst, um den neuen Regierungschef und seinen Finanzminister kennenzulernen, heißt es. Aber dann wird man wohl auch darüber sprechen, wie sich die griechische Regierung den weiteren Reformkurs vorstellt. In Brüssel haben heute die Finanzminister der EU die Lage beraten. Ralf Siener berichtet.
Noch gut erinnern kann sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble an die Wahlkampfaussage von Alexis Tsipras. Im Falle eines Syriza-Wahlsieges gäbe es für Athen keine internationale Geldgebertroika mehr, deren Kreditverträge werde man zerreißen und ein neues Kreditprogramm sei in Athen unerwünscht.
Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist im Wahlkampf gesagt worden, man will überhaupt kein Programm.
Und deshalb liege der Ball jetzt auch nicht im Spielfeld der EU-Finanzminister oder der Geldgeber-Troika aus EU-Kommission, Internationalen Währungsfonds und Europäischer Zentralbank, wenn es um die Frage gehe, ob Griechenland in den nächsten Monaten einen weiteren dringend benötigten Milliardenkredit bekomme. Wir zwingen niemandem etwas auf, so Schäubles Brüsselbotschaft. Griechenlands neuer Ministerpräsident Alexis Tsipras und dessen Koalitionsregierung müssten jetzt klarstellen, ob sie entgegen den Wahlkampfaussagen an einer weiteren Unterstützung der Troika und der EU interessiert seien.
Das ist Sache derjenigen, die in Griechenland bei demokratisch freien Wahlen das Vertrauen der Bevölkerung bekommen haben und damit jetzt die Verantwortung.
Die Finanzminister der Euro-Staaten könnten diesem Entscheidungsprozess in Athen sehr gelassen zusehen. Schließlich gehe von einem möglichen griechischen Finanzdesaster keine Gefahr für den Euroraum aus, unterstrich Schäuble. Die Euro-Staaten seien deshalb auch nicht erpressbar, so das Signal des deutschen Finanzministers an die Regierung in Athen.
Und deswegen sollte auch niemand glauben, dass wir so leicht unter Druck zu setzen sind.
Im Klartext über einen Schuldenerlass für Griechenland braucht der neue Finanzminister aus Athen mit seinen Kollegen der Eurogruppe erst gar nicht zu diskutieren. Für den Reiseplan seines niederländischen Amtskollegen Dijsselbloem, der bereits am Freitag in Athen Griechenlands neuen Premier Tsipras und dessen Finanzminister treffen möchte, hat Schäuble nur leise Ironie übrig. Ein Mandat der Finanzminister der Eurogruppe, deren Chef Dijsselbloem ist, gäbe es für diese Athenreise nicht, meinte Schäuble. Aber das brauche Dijsselbloem auch nicht. Schließlich, so spöttelte der Bundesfinanzminister, herrsche in Europa ja Reisefreiheit.
Alle 5 Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein Kind. Häufig an Erkrankungen, die an sich nicht tödlich sind. Kinderlähmung, Masern, Pocken oder Keuchhusten. Eine einfache Impfung würde helfen. Aber man muss sie bezahlen können. Diesem Ziel ist die internationale Impfallianz Gavi heute einem Schritt näher gekommen. Bei einer großen Geberkonferenz kamen die erhofften 7,5 Milliarden Dollar ziemlich schnell zusammen. Zu verdanken war das unter anderem prominenten Geldgebern.
Bill Gates war es, der den Spendenreigen in Berlin feierlich eröffnete. Der Microsoft-Gründer ist nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, sondern auch einer der größten Spender. Und?
Our Foundation is pleased to announce our commitment, which is a total of $1.5 billion.
Er sei also stolz, ankündigen zu können, dass seine Stiftung für den Zeitraum von 2016 bis 2020 $1.5 Milliarden zur Verfügung stellt. Dann kamen die USA, sie geben $1 Milliarde und eine zusätzliche Milliarde legt Großbritannien auf sein bisheriges Engagement drauf. Dann kam die Bundeskanzlerin.
Deutschland hat sich jetzt angesichts auch der Herausforderung von Ebola noch einmal entschlossen, dass wir unseren Beitrag auf 600 Millionen Euro erhöhen. Und heute ist das Ziel hier in Berlin, etwas zu erreichen, was eine gute Nachricht für 300 Millionen Kinder sein soll.
Also 300 Millionen Kinder in Entwicklungsländern, die dank der Impfprogramme von Gavi vor Krankheiten, allen voran Masern, Keuchhusten, Hepatitis und Diphtherie, geschützt werden sollen. Impfprogramme seien ein entscheidender Aspekt, betont die Kanzlerin, wenn es darum geht, die Kindersterblichkeit zu senken. Und das wiederum ist eines der großen Themen ihres G7-Präsidentschaftsjahrs. Genauso wie die Verbesserung des internationalen Krisenmanagements, gerade mit Blick auf die neuen Gesundheitsgefahren.
Und gerade die Dramatik der Ebola-Epidemie in Westafrika hat uns noch einmal vor Augen geführt, wie schwach teilweise doch unsere Gesundheitssysteme in bestimmten Ländern sind. Die menschlichen Leidungen, die gesellschaftlichen Verwerfungen und die wirtschaftlichen Schäden sind derzeit überhaupt noch nicht absehbar.
Die internationale Hilfe müsse künftig noch effektiver koordiniert werden, sagte die Kanzlerin und präsentierte einen 6-Punkte-Plan. Der fängt an mit sogenannten Weißhelmen.
Wir brauchen schnell verfügbares medizinisches Personal, Ärzte, Pflegekräfte, die sich bereit erklären, einen Bereitschaftsdienst zu übernehmen und im Krisenfall sofort einsatzfähig zu sein.
Außerdem sollen die nötige Logistik und mobile Labore bereitgehalten werden, um die betroffenen Regionen deutlich schneller zu versorgen. Ein eigens eingerichteter Fonds soll dafür künftig die Mittel bereithalten, so beschreibt Merkel ihre Pläne. Breite Zustimmung dafür im Konferenzsaal. Draußen hingegen protestierten Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Es sei vor allem die Preispolitik der Konzerne, die eine hohe Impfrate verhindern. Aber auch dabei hat sich während der Konferenz offensichtlich etwas getan. Ohne Namen zu nennen, erklärte Entwicklungsminister Müller:
Ich möchte auch die Industrie mit einbeziehen, die gestern angekündigt hat, die Preise für die entsprechenden Impfstoffe weiter zu reduzieren und den Entwicklungsstaaten und den betroffenen Staaten zu günstigsten Konditionen zur Verfügung zu stellen.
Zumindest ein kleiner Fortschritt und am Ende stand auch ein kleiner Vorsprung beim Zieleinlauf. Am späten Nachmittag konnte Entwicklungsminister Müller bekannt geben, 7,539 Milliarden US-Dollar für Kinderimpfungen sind im Topf.
Über die Gavi-Spendenkonferenz in Berlin informierte Katrin Schmidt. Zum 5. und letzten Mal hat der Wehrbeauftragte des Bundestages, Helmut Königshaus, heute seinen sogenannten Jahresbericht vorgelegt. Also seine Zusammenfassung dessen, was ihm die Bundeswehrsoldaten in den letzten Monaten alles an Beschwerden zugeschickt haben. Königshaus gibt das Amt im Frühjahr auf und hat heute deutliche Kritik geübt. Christoph Prössel hat zugehört.
Von einem Jahr der Wahrheit sprach der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Helmut Königshaus.
Ein Jahr, in dem auch der breiten Öffentlichkeit bekannt und bewusst wurde, dass die altersbedingten Ausfälle bei Bewaffnung und Material sowie der Sanierungsstau auch in der baulichen Infrastruktur, insbesondere in den Unterkunftsgebäuden, immer sichtbarer wurden.
Und sichtbar wurde für Königshaus vor allem, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht. Es seien erhebliche Aufwendungen nötig, sagte der FDP-Politiker bei der Vorstellung seines Berichtes für 2014. Er sprach von einer Abwärtsspirale.
Die derzeit im Haushalt eingestellten Mittel für den Erhalt und den Neubau von Infrastruktur sind allenfalls geeignet, die Dynamik des Verfalls aufzuhalten.
Es geht um marode Kasernen. Der Bericht listet die Missstände auf. Schimmelbefall, Kloakengeruch, defekte Heizkörper im Sanitärbereich, kein Internet. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen versprach erneut, dies schnell zu ändern.
Bei den Kasernen haben wir einige, die einen dringenden Sanierungsbedarf haben. Und deshalb haben wir 750 Millionen Euro jetzt eingestellt für Sofortmaßnahmen. Das heißt, wir haben über 3000 Maßnahmen, die notwendig sind, sofort renoviert werden. Davon sind 800 jetzt schon gut auf dem Weg.
Doch die Soldaten haben noch ganz andere Probleme. Die Auslandseinsätze nehmen zu. Die Belastung ist bei vielen Einheiten hoch. Beispiel Schnellbootgeschwader. Die Bundeswehr stellt Boote für den UNIFIL-Einsatz vor der Küste des Libanon. Im Bericht heißt es, 2012 und 2013 waren die Geschwaderangehörigen 220 Tage von ihrem Heimatstandort abwesend, einige über 300 Tage. Generell seien alle seegehenden Einheiten belastet. Aus den über 4600 Eingaben aus der Truppe leitet Königshaus aber noch andere Defizite ab. Die verspätete Auslieferung von großem Gerät, also Schützenpanzer oder Transportflugzeugen, bereite Probleme.
Weil das Altgerät nur noch mit sehr großem Aufwand und großer Belastung im Übrigen des Personals in der Nutzung gehalten werden kann. Es stehen nur noch wenige Soldatinnen und Soldaten für den Betrieb dieses Geräts zur Verfügung. Gleichzeitig können nur viel zu wenige Soldatinnen und Soldaten für das nicht rechtzeitig zugelaufene, also noch nicht vorhandene Gerät neu ausgebildet werden.
Beispiel Schützenpanzer. Das Modell Marder kann nachts nicht eingesetzt werden. Munition für Übungszwecke gibt es am Markt nicht mehr. 2014 sollte der Nachfolger Puma ausgeliefert werden. In einer Studie mehrerer Unternehmensberatungen für das Verteidigungsministerium heißt es jedoch, der Puma werde erst 2020 volle Einsatzreife erreichen.
Einer der bekanntesten Lokalpolitiker Deutschlands tritt in den Ruhestand, und zwar ziemlich überraschend. Heinz Buschkowski, der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. Der streitbare Sozialdemokrat will aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig sein Amt aufgeben, heißt es. Hendrik Schröder mit Einzelheiten.
Eigentlich sollte Heinz Buschkowskis Amtszeit noch bis zum Herbst 2016 laufen. Doch wie verschiedene Berliner Tageszeitungen jetzt online melden, hat Neuköllns Bürgermeister seinen Dienstherrn, den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, gebeten, ihn in den Ruhestand zu versetzen, schon zum 1. April. Offenbar sind es gesundheitliche Probleme, die Heinz Buschkowski zu diesem Schritt bewogen haben. Seine Ärzte hatten ihm nach Medieninformationen zum Rücktritt geraten, nachdem er im Januar einen Gesundheitscheck abgemacht hatte. Seit 15 Jahren ist der SPD-Mann Buschkowski Chef im Neuköllner Rathaus. Damit ist er in Berlins Bezirken der Dienstälteste. Überregional bekannt wurde Heinz Buschkowski durch seine markigen Sprüche wie Multikulti ist gescheitert und sein Buch Neukölln ist überall. Seine Nachfolgerin wird sehr wahrscheinlich die 36-jährige Franziska Giffey, die derzeit Schulstadträtin ist. Heinz Buschkowski selbst hat sich noch nicht zu seinem Rücktritt geäußert. Gerüchten zufolge soll aber schon in der kommenden Woche sein letzter Arbeitstag sein.
Seit gestern Nachmittag wurde an der Ostküste der USA vor einem schweren Schneesturm gewarnt. Und die Menschen haben vorgesorgt. Sie deckten sich mit Lebensmitteln ein und blieben zu Hause. Heute Nachmittag ist die Unwetterfront über New York gezogen und hat weit weniger Schnee abgeladen als vorhergesagt. Dann zog sie weiter nordöstlich und dann wurde es doch noch recht heftig, wie Andreas Horchler berichtet.
Fast ein Meter Neuschnee. Wind, der mit bis zu 100 Stundenkilometern über Neuengland zieht, für 10.000 Menschen auf der Insel Nantucket vor Massachusetts brachte Wintersturm Juno Stromausfälle. Fast 8.000 Flüge wurden abgesagt. Und es ist noch nicht vorbei. Bis in die kommende Nacht wird es weiter schneien. Charlie Baker, Gouverneur von Massachusetts, warnte vor extremen Schneefällen und hurrikanartigen Winden.
Extreme snowfall, hurricane-force winds.
Daniel Malloy, Bakers Kollege im Nachbarstaat Connecticut, rief einen Reisestopp für den ganzen Staat aus.
Travel ban for the entire state.
Peter Gaynor, Einsatzleiter des Katastrophenschutzes in Rhode Island, mahnte die Einwohner des Bundesstaates in CNN, zu Hause zu bleiben.
Wind, blowing snow,
der vom Wind verwehte Schnee mache das Reisen so gut wie unmöglich. Die Menschen sollten warten, bis der Gouverneur die Lage für normal erklärt.
We can get back to normal.
Bei allen Warnungen, dieser Nor'easter, wie die Winterstürme genannt werden, hatte vor allem in New York und New Jersey zunächst weniger Energie als erwartet. Der Nationale Wetterdienst erklärte, die Wissenschaft der Sturmvorhersage verbessere sich kontinuierlich, sei aber nicht über Irrtümer erhaben, besonders wenn es um die Bewegung großer Niederschlagsgebiete geht. Während New York und New Jersey ihr Fahrverbot aufgehoben haben, bleibt es unter weiter fallendem Neuschnee in Teilen Neuenglands dabei, die Straße bleibt tabu. Und die Fahrverbote werden weitgehend eingehalten. Das hilft den Fahrern der Schneepflüge wie Daniel Lee in Boston. Denn Straßenverkehr stellt für die Räumfahrzeuge das größte Hindernis dar.
Traffic, cars on the road. When they shouldn't be.
Charlie Baker, Gouverneur in Massachusetts, berichtet von Autofahrern, die auf der Autobahn aussteigen, um ihre Windschutzscheiben zu säubern.
Not a good idea.
Keine gute Idee, sagt der Gouverneur.
I think we'd prefer people, if you need to clean off your windshield to get off the road before you do that.
Die Leute sollten die Autobahn verlassen, bevor sie das tun. Ein anderes problematisches Manöver: Schneepflüge überholen.
The other is passing plows.
Der befürchtete Meter Neuschnee ist noch nicht gefallen. Aber Mark Cabral, Polizeichef im Barnstable County, Long Island, meint, wie es aussieht, könnte noch eine Rekordmarke erreicht werden. Es schneit weiter im Nordosten der USA. 40 Millionen Menschen werden noch bis morgen mit weiterem Schnee, starken Winden und Überschwemmungen rechnen müssen. Danach soll sich die Lage laut Nationalem Wetterdienst beruhigen.
Andreas Horchler über den Schneesturm im Nordosten der USA. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Jeden Abend von 18.30 Uhr bis 19 Uhr kompakte Informationen über das Wichtigste vom Tage. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mete.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.